Okay, dann geht's los. Herzlich willkommen bei der Live-Folge vom Commander Kompass. Hallo auch an alle, die nicht da sind. Das müssen wir immer dazu sagen, weil die Folge natürlich auch veröffentlicht wird. Also wir freuen uns sowohl hier zahlreiches Erscheinen auf der CommandCon führt. Gestern war der erste Tag, da wurde schon viel gezockt, wurde schon Pre-Release gespielt. Heute ist der zweite Tag, den wir jetzt hiermit gerne einläuten. Wir sind der Commander Kompass für alle, die uns nicht kennen. Ein Magic-Podcast rund um Commander und mittlerweile unsere 153. Folge.
153. ja. Und Fritz, so grüßt man doch die Leute mit einem Hallo. Man macht es Hallo! Ja. Und herzlich willkommen zu der Show von Commander Kompass. Und natürlich kann das nicht fehlen, weil irgendwie ist das ein Signature geworden.
Ja, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe direkt am Anfang eine kleine Frage. Sind hier viele Spieler mit Boros-Decks unterwegs?
Zwei.
Yay. Okay, das ist, ihr seid Helden, alle anderen können noch zu Helden werden im Verlauf ihres Lebens.
Es ist noch alles drin. Was wir heute machen ist, wir machen einen Upgrade-Guide für die Ixalan Precon-Decks aus dem neuen Set. Es sind vier Stück, es sind Piraten, Vampire, Merfolks und Dinosaurier, so wie es sich für Ixalan gehört. Und jeder von uns hat eins dieser Decks sich im Vorfeld ein bisschen angeguckt, sich ein paar Sachen überlegt, in welche Richtung man das upgraden könnte. Und wir haben uns natürlich auch zu den jeweils anderen Decks einen kleinen Gedanken gemacht. Das Ganze geht so ungefähr eine Stunde. Und wenn ihr zu den Decks bestimmte Richtungen habt, in die ihr sie upgraden würdet, Fragen habt dazu, zu dem, was wir sagen, einfach gerne melden, dann geben wir ein Mikrofon ans Publikum. Und wir machen das wie immer beim Commander Kompass. In Medias Res gehen wir rein und wir fangen direkt an mit dem Ahoy Mateys Piratendeck.
Und es liegt nicht nur daran, weil es die erste auf MTG Goldfish ist. Wir haben genau geplant, mit den Piraten anzufangen.
Ja, die Reihenfolge ist wie immer rein zufällig. Gut, ich bin erstmal froh, dass eine klassische Piratin wieder an der Spitze steht, Admiral Tolkun, auf Englisch Admiral Brass. Ich finde den deutschen Namen tatsächlich cooler einfach. In dem Fall ist es jetzt Admiral Brass, unsinkable, sie könnte auch unthinkable sein, aber ist sie zum Glück nicht. Also, eine 3-3 Piratin in Grixis, was für Fritz. Kostet 5 und wenn sie Schlachtfeld betritt, darf man 4 Karten millen und zu Beginn jedes Kampfes im eigenen Zug darf man einen Piraten zurück aufs Schlachtfeld bringen, aus dem Friedhof. Der hat einen Finality-Counter, ich glaube auf Deutsch ist es ein Endlichkeits-Counter und hat zusätzlich 4-4 und wenn dieser...
Musst beim Mikro bleiben. Hm? Ich glaube, du musst ein bisschen beim Mikro bleiben.
Okay, ja. Hat 4-4 und wenn dieser Counter runterkommt, geht es ins Exil und es kriegt auch noch Haste. Das, ich weiß nicht, was es jetzt ist, Piratenkonstrukt, Skelett, irgendwas. Also es ist im Grunde ein Pirate Tribal Reanimator Deck. Es hat noch ein paar andere Shenanigans, es liegt daran, dass es einfach Piraten sind und die sind irgendwie in allen Mechaniken die ganze Zeit unterwegs. Aber wenn man jetzt mal Admiral Brass als Hauptcommander nimmt, ist es auf jeden Fall ein Reanimator. Wir haben uns gedacht, jetzt bei den Upgrade-Guides, den kleinen, dass wir immer sagen, welche Karten wir rausnehmen und welche wir dafür reintun würden. Und jetzt gar nicht so super speziell auf das einzelne Deck eingehen. Weil man kann sagen, ja, hat Fritz ja schon gesagt gerade, es sind wieder die klassischen Ixalan-Tribes und es sind auch immer Tribal-Decks. Mehr oder weniger ausgeprägt, aber in meisten Fällen mehr ausgeprägt.
Schon alle ziemlich durchgängig Tribal Decks, kann man sagen, oder? Ja. Also sehr, sehr konsequent.
Ja, und vor allem eine der Sachen ist ja, Piraten brauchen ein bisschen Support, weil tatsächlich, das ist zwar als Drei-Farben-Deck ursprünglich geplant gewesen, oder es, drei Farben sind ja eigentlich wohl, in die Piraten vertreten sind, aber es hat ein ähnliches Problem wie Vampire und Edgar Markov, und zwar... Piratendeck ohne Malcolm als Commander zu spielen, ist halt ein bisschen ein Handicap, das man sich immer selbst setzt. Weil Malcolm ist ein 2-2 Flieger mit Partner, der immer wenn ein Pirat Schaden macht, und es ist egal welcher Schaden, dann macht man einen Treasure und massiv viel Mana, infinite Möglichkeiten und natürlich einfach, wenn man nicht mal in die verrückte Kombo-Richtung geht, Mach einfach riesen Mana. Wieso muss man Dinge reanimieren, wenn man einfach die auch 2000 Mana machen kann und die Dinge castet? Also deswegen ist das Deck auch ein bisschen da, weil die Frage stellt sich halt trotzdem, ist es besser als einfach Malcolm?
Das ist so die Benchmark für alle Piratendecks. So. Ist dieser Commander besser als Malcolm?
Ja.
Ich hätte ja bei dem Deck echt nicht gedacht, dass ich mal einen Reanimator ganz cool finde. Aber ich fand halt das Design mit den Finality-Counters nett, weil die dann einfach weg sind, wenn sie dann doch mal sterben. Und in dem Maß kann ich Nekromantie sogar noch ertragen. Aber ich glaube, ich gehe mal direkt zu den Rein-Raus-Karten. Und hier bei dem Deck war ich ein bisschen enttäuscht, dass Brass Bounty fehlt. Also Tolkuhns Beute in der Sorcery für 7 Mana.
6 und ein Rot.
Genau. Die einfach nur sagt, man kriegt für jedes Land, das man hat, ein Treasure. Und es ist halt auf Brass geflavored. Also warum ist es da nicht drin? Plus, wie Freddy gesagt hat, man hat noch mehr Mana, um viele coole Piraten zu spielen. Das muss da auf jeden Fall rein. Ich habe dafür aber eine Piratin gecuttet, nämlich Kari Seth Skyship Raider. Die ist irgendwo oben.
Ja, ich suche sie gerade. Kurze Zwischenfrage. Passt es eigentlich vom Sound her? Das ist immer so ein bisschen schwierig auf der Bühne zu wissen, aber sind wir gut verständlich? Ja? Okay, super. Danke. Hier, Kari Seth.
Genau, Kari Seth Skyship Raider. First Strike Menace kostet 2, also 1 und Rot, hat 1-3. First, habe ich schon gesagt, First Strike Menace. Immer wenn die angreift, dann darf man Ragavan, den kennt man inzwischen aus anderen Zusammenhängen, einen legendären 2-1 Red Monkey erzeugen und der ist tapped und attacking und wird am Ende des Combats ins Exil geschickt. Ich finde die absolut unterwältigend und langweilig und deswegen finde ich, auch wenn es ein Pirate Tribal ist, braucht man wirklich nicht jeden mülligen Piraten da reintun. Es gibt ja vor allem noch eine andere Kari Seth im Deck, die ein bisschen witziger einfach ist. Also mein erster Cut, Kari Seth raus, die kann woanders Skyships raiden, aber nicht in meinem Shipyard.
Ich hatte ja zwischendurch kurz die Befürchtung, dass du die Sarah Renegade Recruiter cutten möchtest. Ich finde, die sind vom Namen her so ein bisschen ähnlich, deswegen habe ich jetzt gerade an die gedacht. Und die hättest du auf gar keinen Fall cutten dürfen, weil die ist nämlich toll.
Das hätte ich nie gemacht.
Super, die... für alle Leute, die den Podcast nur anhören und uns nicht sehen, die immer, wenn sie angreift, darf man auf die Hand vom verteidigenden Spieler schauen, davon eine Kreaturenkarte nehmen und bis zum Ende des Zugs angreifend unter der eigenen Kontrolle ins Spiel bringen.
Das war auch tatsächlich das war gerade Hirnfurz von mir, weil damit habe ich sie verwechselt. Das ist die coolere Version von Kari Seth, die nicht Kari Seth ist.
Ja, ja. Aber einer der Hauptgründe, wo ich halt auch verstehe, dass du Kari Seth cutten möchtest, ist halt, es gibt tatsächlich verdammt gute Piraten. Es ist quasi ein Tribe, der mit Commander Masters mit nochmal die große Commander Legends den großen Support bekommen hat. Und was Piraten gehen halt in mehrere Richtungen. Du hast einerseits die kleinen süßen Piraten, die hier und da was machen, aber das sind halt eher Supportkarten. Also einer meiner Cuts ist auch die Captivating Crew, die 3 und rot ist und für 3 und rot kann sie eine Kreatur klauen bis zum Ende der Runde, bekommt Haste und ja, genau. Sie sieht immer geil aus. Sie ist auch super geil in einem Deck, wo man dann auch viel mit der geklauten Kreatur machen kann. In dem Deck kann man eigentlich gar nichts damit machen, wirklich. Es ist halt nur ein Mana-Sink, der ab und zu mal für einen einzelnen Threaten-Effekt sorgt, aber man spielt normalerweise auch ganz selten Threaten und wenn, dann gleich eine Mob-Rule, um alle Kreaturen mit 4 oder höher oder 3 oder weniger zu übernehmen, weil Mob-Rule ist eh eine geile Karte und die bessere Insurrection, fight me.
Apropos Insurrection. Für alle, die sie nicht kennen, macht 3 und 2 rote und man darf aussuchen, ob man entweder alle Kreaturen mit Power 4 oder höher oder mit Power 3 oder niedriger übernimmt.
Genau. Deswegen würde ich halt ganz gerne die Captivating Crew und ein bisschen von den kleinen Kram rauscutten und einfach mehr in die Stärken rein machen von Piraten. Piraten sind Treasures, die dürfen auch ihre großen Treasure-Dinge haben. Die wollen angreifen, sie sind aggressiv. Kindred Discovery ist ein Enchantment, das erst vor kurzem in Eldraine reprinted worden ist für 3 und 2 blau oder 4 und 2 blau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. wenn es reinkommt, sagt man einen Tribe an und jedes Mal, wenn eine Kreatur mit diesem Tribe ins Spiel kommt, zieht man eine Karte oder jedes Mal, wenn diese angreift, zieht man eine Karte. Es ist also perfekt. Man kann nämlich dann seine ganzen Kleinkram Piraten, die man eh für die Brass im Friedhof haben möchte, später im Spiel nochmal eincashen, nachdem das liegt. Man greift nämlich einfach an und wenn sie im Kampf sterben, zieht man eine Karte, also beziehungsweise man zieht sie einfach so und so und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn einfach die Karten sterben und dann kannst du dein Deck konstant einfach ausspielen. Kindred Discovery ist, glaube ich, eine der besten Enchantments in diesem Deck tatsächlich. Wahrscheinlich sogar besser als der Bind of Thassa, wobei der ist auch okay. Aber dass die halt fehlt vor... Naja, ist gerade vor allem auch günstig, weil erst Eldraine war.
Mein Kindred Discovery ist vielleicht so das... Eine der krassesten Karten, die man in Tribal Decks mit Blau haben kann. Ever, genau. So.
Aber vor allem, das ist auch ein blaues Tribal Deck, das angreifen will. Das ist von beiden Seiten von Kindred Discovery...
Gibt es so viele Tribal-Decks, die nicht angreifen viel?
Also ich in das Blau Gefühl, Wizards?
Ja, okay, gut, aber die haben auch kein Card-Draw-Problem in der Regel. Ja. Gut, Jochen, du hast, glaube ich, noch zwei oder noch einen Cut mindestens. Und dann kannst du noch ein bisschen sagen, in welche Richtung du das Deck dann entwickeln würdest.
Ja, ich betrüge mich jetzt quasi selber mit meiner, ich mag keine Nekromanten-Doktrin, weil ich Don Andres, den Alternativ-Commander, bei dem sich alles ums Klauen und das Casten von geklauten Spells dreht, den würde ich raustun, weil man das Deck unterstützt ihn einfach nicht wirklich gut. Das war cool, ich fand den auch beim Anschauen cool, aber das Deck tut halt gar nichts für den und dann braucht man ihn, finde ich, auch nicht. Was stattdessen rein kann und was auch sehr, finde ich, in Flavor ist, ist Chisei Heart of Oceans. Eine Kamigawa-Legende, die 4-4, glaube ich, und fliegend, wenn ich mich nicht irre. Da ist sie. Genau, 4-4 fliegend für 4 Mana. Und zu Beginn deines Upkeeps musst du sie opfern, wenn du nicht einen Counter von einem Permanent, das du kontrollierst, runternimmst. Das ist ja im Prinzip geschenkt, weil man dann einfach einem dieser Piraten seinen blöden Finality-Counter wegnehmen kann. Und er dann doch wegen wieder nur... wie auch immer, normal wiederbelebt wurde und nicht durch, weiß ich nicht, die magische Kanone aus dem Nachleben zurückgefeuert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es umgeht eben ein bisschen diese eingebaute Schwäche von Brass, nämlich, dass man diese Finality-Counters drauf haben muss. Und ich hätte, da ich das Deck eh nicht spiele, weil ich nichts mit Schwarz spiele, ist auch nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen, finde ich, nicht ganz nach meinen Prinzipien upgradet, weil was soll ich damit?
Ich finde es ganz lustig, dass du, also zwei Sachen finde ich lustig an diesem Ad. Das eine ist, dass du heute früh noch gemeint hast, du magst keine Reanimator, die für immer wieder bleiben. Also das typisch schwarze Reanimation. Du hast gemeint, das Einzige, was für dich aus Flavorgründen in Frage kommt, ist, wenn dann tatsächlich die Kreatur danach ins Exil geht und es so ein letztes Aufbäumen des Helden ist. Exakt. Und jetzt schlägst du mit Chisei vor, dass genau das in das Deck rein soll, um quasi aus diesem letzten Aufbäumen der Piraten ein ewiges Reanimaten und wieder Opfern und wieder Reanimaten Spektakulum zu machen. Das heißt, Hypocrite Jochen, das kann ich jetzt auch mal sagen bei uns. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Podcast, aber mal wieder. Das Zweite, was ich lustig finde, ist, und das kommt jetzt zu meinem, wie ich das Deck upgraden würde, du willst Don Andres, The Renegade, rausnehmen. Ich würde ja sagen, wenn ich dieses Deck mir kaufen würde, und das wäre auch mein Tipp an alle da draußen, die Lust haben, vielleicht von diesem Tribal-Theme da eine Alternative zu finden, also gerade wenn ihr ganz frisch im Format seid und euch überlegt, was könnt ihr damit noch machen, dann würde ich mir diesen Don Andres nochmal ganz genau angucken. Der ist nämlich ganz cool. Du hast ihn gerade schon mal vorgelesen, aber ich sage es einfach nochmal, jede Kreatur, die du kontrollierst, die nicht... deine eigene ist, also die du nicht besitzt, sprich von anderen Spielern, ist, kriegt +2/+2, hat Menace und Death Touch und ist ein Pirat zusätzlich zu ihren anderen Typen. Also +2/+2 Menace und Death Touch ist relativ geil, weil das sich gut miteinander kombiniert. Wenn du mit zwei Kreaturen geblockt werden musst, dann sterben alle. Und das Zweite ist vor allem auch immer, wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauber castest, den du nicht besitzt, dann kriegst du 2 getappte Treasure-Tokens. Und deswegen würde ich auch für das Deck tatsächlich rausnehmen eine Karte und also meine erste Karte, die ich in dieses Deck reinpacken würde, ist, nachdem ich Don Andres zum Commander gemacht habe, ist Memory Plunder. Der eine oder andere kennt sie vielleicht noch. Das ist eine Dimir-Verzauberung, Hybrid 4, schwarz, blau, Hybrid. Und ist ein Instant, der einen Instant oder eine Sorcery aus einem gegnerischen Friedhof casten lässt. Und finde ich generell ein bisschen eine underplayed Karte in Commander, weil sie immer ein lustiger Blowout sein kann. Du gehst um Timing Restrictions rum. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kannst eben auch so fette, fette Sorceries aus gegnerischen Friedhöfen spontan casten. Das ist immer sehr witzig. Maurice Weber, mein alter Freund, ab und zu bei uns im Podcast, ist auch ein großer Fan dieser Karte. Und sie macht dir eben direkt zwei Treasure Tokens mit Don Andres. Und wenn du dann halt dann doch noch ein paar Threaten-Effekte spielst, also meinetwegen sogar die Captivating Crew, Freddy, dann hast More du damit viel, viel Spaß mit einem typischen Grixis Steel Deck. Aber ich finde das ganz cool, weil er passt an sich nicht so ganz zu dem Deck, das aus der Box kommt. Es ist kein Tribal Commander, Piraten-Tribal Commander in dem Sinne. Man kann ihn aber, finde ich, sehr, sehr cool bauen. Und es ist ja auch. Vom Flavor her finde ich das immer witzig bei den Piraten, dass sie sich quasi so andere Leute in ihr Schiff zwingen quasi. Und du bist jetzt, bei uns in der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, du musst jetzt hier mitmachen.
Ja, also Shanghai?
Shanghai ist, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das war damals, dass die Matrosen,
Bier, ne?
Genau, die werden dann betrunken gemacht am Hafen und ja. Wenn sie wieder aufwachen, sind sie auf dem Schiff, das nach Shanghai unterwegs ist.
Genau, aber ich will eh in eine ganz andere Richtung gehen. Piraten finde ich einfach in zwei Farben viel cooler. Und wir haben einen coolen Bird Pirate bekommen in Francisco Foul Marauder. Der zusammen mit Malcolm halt einfach ein super schönes Dimir-Deck bilden kann.
Weil sag kurz, was er macht.
Der ist ein 2-Mana-0-1 schwarzer Bird Pirate mit Flying. Er kann nicht blocken, also weiß man schon, wo er hinkommt. Und immer wenn ein oder mehr Piraten, die du kontrollierst, Schaden zu einem Spieler zufügen, dann explorst du. Außerdem hat er einfach den generischen Partner. Das habe ich nämlich auch erst gestern erfahren, dass da einfach wieder mal ein random Partner drin ist, der überall mit allen anderen gepaart werden kann. Und hey, Malcolm hat einen neuen Freund und dann macht sie halt die Flying Crew. Das ist ja auch schön. Da kann man sowas wie Gravitational Shift geben, was allen Fliegern +2/+2 und allen Nichtfliegern -2/-2 geht. Dann macht man einfach seine Sky Pirates wirklich. Finde ich auf jeden Fall ist. Ich weiß nicht, Piraten in drei Farben haben es mir einfach nie angetan. Irgendwas stört mich bei jeder Farbe. Damit dabei ist.
Ja. Eins habe ich noch, Fritz, ja. Es geht auch ganz schnell, da bin ich nämlich ein bisschen umgeschwenkt durch Freddys Cut, weil ich hatte vorher für die Karte, die ich jetzt reintun will, einen anderen Cut, aber ich würde auch einfach die Captivating Crew raushauen. Ich habe die zwar in relativ vielen Decks, aber es sind alles keine Piraten-Tribals, weil dafür braucht man sie, finde ich, nicht so arg. Was aber da reinpasst, ist die Lightning Rig Crew. Das ist ein 0/5 Pirat Goblins, also diese Ixalan-Goblins, diese komischen, haarigen Affendinger. Und kostet 3 Mana in Rot. Und man kann ihn tappen und er fügt dann jedem Gegner einen Schaden zu. Und er wird immer enttappt, wenn man einen Piratenspell castet. Das heißt, da sind Karten wie die Captivating Crew sowieso nicht so arg gut, wenn man die Lightning Rig Crew im Deck hat, weil man ja viele Piraten spielen will. Und ich mag die Karte aber, auch wenn es nur ein Schaden ist. Zum einen hat man Rot drin, das heißt, man kann relativ leicht auf irgendwelche Damage-Verstärker upgraden und zum anderen, es ist zwar nur ein Schaden, aber es läppert sich halt ein bisschen und alles, was Druck in ein Spiel reinbringt und die Life-Total senkt, ist immer gut, finde ich.
Das stimmt. Wir hatten jetzt schon, gerade Fred, der gesagt hat, zwei Farben mag er mehr, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum nächsten Deck. Das sind nämlich zwei Farben.
Yeah.
Das ist Blood Rites, Orzhov-Farben, schwarz und weiß und Vampire.
Ja, Vampire, Sacrifice, und es ist nicht viel mehr. Es ist Clavileno, First of the Blessed, 1 und Orzhov für einen 2-2 Vampir-Kleriker. Immer wenn man angreift, dann wird ein Vampir, der kein Dämon ist, zu einem Dämon. Außerdem bekommt er den Effekt, dass wenn diese Kreatur stirbt, ziehst du eine Karte und du machst einen getappten 4-3 Vampir-Dämon mit Flying oder einen Vampir-Dämon-Token. mit Flying. So. Als ich den das erste Mal gelesen habe, musste ich mir den fünfmal durchlesen, weil erst habe ich gedacht, oh, die werden eh zu 4-3, weil sie werden zu Dämonen. Den kann man super leicht irgendwie falsch lesen. Das habe ich auch gestern gemerkt tatsächlich, weil ich war in einem Live-Game mit den Commander-Precons. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe mir einige Dinge vorbereitet von so, ja, wie kann man das Deck interessant upgraden. Wenn ihr dieses Deck kauft, seid davon bereit, erstmal all eure Sacrifice-Outlets zu suchen, weil die triggern ja nur, wenn die Kreaturen sterben. Dieses Deck ist so leicht an Sacrifice-Outlets, also wirklich, es hat extreme Probleme damit, überhaupt seine Kreaturen loszubekommen, auf denen die Marken liegen. Und weil es dann trotzdem nur Karten, die oder sehr viele Karten auf Two-Drops spielt, die halt Dusk Legion Zealots sind. Eine 2-Mana-Vampir 1-1, der, wenn reinkommt, zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Man würde die Karte halt dann auch ganz gerne irgendwann in einen Dämon verwandeln, aber ohne Sacrifice Outlet geht's halt einfach nicht. Und ich würde halt einfach, und deswegen hat sich das ein bisschen geändert, was ich reintun würde. Und wahrscheinlich ist es sogar, also ich meine, man kann an sich durchgehen, aber Altar of Dementia ist der absolute Klassiker dafür. Es ist 2 Mana für ein Artefakt. Man opfert eine Kreatur und nillt in Höhe der Stärke einen Spieler. Der Vorteil ist, mit diesen 4-3 Vampiren kann man tatsächlich einen Board aufbauen, wo 80 Schaden oder wo man den letzten Spieler im 1v1 tatsächlich mit Mill töten kann. Weil wenn die Marken genug verteilt sind, fängt man an, man fängt eine, bevor sein Zug dran ist, fängt man bereits an, eine Person zu millen, man macht sich die ganzen Vampire, greift dann in der Luft einen Spieler an, versucht den rauszunehmen und mit dem restlichen Board kann man vielleicht den zweiten Spieler oder mit einem temporären Buff-Effekt den letzten rausnehmen. Und ich denke, das ist einerseits eine Wincon, die in den Deck fehlt und ein Sack-Outlet und im Zweifelsfall, ich meine, man spielt schwarz. Wieso millt man sich nicht einfach selbst?
Warum meldet man sich nicht einfach selbst? Ja, das. Also mein Upgrade für das Deck geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich mache das immer ganz gerne. Das ist auch mein Tipp an alle, die sich zum ersten Mal mit einem Precon so ein bisschen ins Format wagen wollen und dann irgendwann sagen, sie wollen weggehen von dem, was das Precon ihnen vorschlägt, ist sich eine Sache zu nehmen, die der Commander macht und die zu maximieren. Also im Fall von unserem Piraten-Commander hier, der gibt den angreifenden Vampiren einen Dice-Trigger, also when this creature dies, wenn die Kreatur in den Friedhof kommt, dann ziehst du eine Karte und kriegst diesen 4-3-Dämon. Und das ist genau der Aspekt, den ich so versuchen würde, so ein bisschen in dem Deck möglichst stark zu maximieren. Also alles, was mit Sterben zu tun hat und mit Dice-Triggern zu tun hat. Und da gibt es natürlich auch gleich eine praktische Karte, die dann reinkommt. Das Vampir-Theme würde ein bisschen schwächer werden. Deswegen würde zum Beispiel bei mir also erstmal rauskommen das Heirloom Blade, weil ich das einfach nicht sonderlich überragend finde. Es ist halt ein Equipment, das gibt +1/+1 und im Endeffekt, es zieht dir eine Karte, wenn du angreist, beziehungsweise, nee, wenn sie stirbt, ne, sogar erst. Also, es ist irgendwie nichts, was mich jetzt furchtbar irgendwie beeindruckt. Also, konkret, was es macht, ist, wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, dann darfst du von oben von der Bibliothek Karten aufdecken, bis du eine Kreaturenkarte hast, die denselben Kreaturentyp hat und die kommt dann auf deine Hand und der Rest kommt ja irgendwie unter die Bibliothek. Ist natürlich ein bisschen lustig, dass ich eine Karte rausnehme, die einen Dice-Trigger hat. Aber es gibt bessere Dice-Trigger als den, würde ich sagen.
Ja, einfach auf Skullclamp oder sowas.
Skullclamp, ich meine, der Commander selber zieht dir Karten, wenn deine Kreaturen sterben. Also der macht es eigentlich schon. Deswegen will ich reintun, Drifnord Carnage Dominus. Das ist dieser phyrexianische Gott. Der kostet 3 und 2 schwarze. Ich muss jetzt gerade nochmal seine Stats nachgucken, weil ich sie gerade nicht auswendig habe, aber das Wichtige an dem ist, dass er Dice-Trigger verdoppelt. Ne? Also er hat 8-3, immer wenn eine Kreatur stirbt und dadurch eine Triggered-Ability ausgelöst wird von irgendeiner bleibenden Karte, die du kontrollierst, dann kommt diese Ability ein zweites Mal und man kann ihn dann noch für 2 phyrexianische Mana und 3 Kreaturenkarten aus dem Friedhof ins Exil schicken und zerstörbar machen. Und Leute, die regelmäßig den Commander Kompass hören, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum schlägt Fritz irgendwas vor, was irgendwas verdoppelt, nachdem er die ganze Zeit dagegen hatet. Aber hier würde ich eine Ausnahme machen, weil tatsächlich der einfach so gut reinpasst in diese Strategie. Dann kann man den schon mal spielen und dann macht man eben ganz viel, wo Dinge passieren, wenn Sachen sterben, macht Free Sack Outlets, genauso wie du gesagt hast. Und das wäre einfach eine Möglichkeit, dieses Deck so ein bisschen weiterzuentwickeln und wegzugehen von dem reinen Vampir-Theme.
Also es wäre jetzt eigentlich an uns, leise Hypocrite zu rufen.
Ja,
aber
genau.
Das bitte. Machen wir natürlich ja. nicht.
Tu es.
Nein, nein.
Ich mach's Hypocrite.
Aber das könntet ihr zu mir jetzt gleich auch sagen, weil ich habe einen rein persönlichen Cut gemacht in diesem Deck. Nämlich den Butcher of Malakir, den würde ich cutten. Ich hasse den Butcher of Malakir, seit ich mit Commander angefangen habe. Also wenn ich mal Albträume habe von irgendwelchen Karten, dann gehört auf jeden Fall der Butcher of Malakir dazu. Obwohl der nicht mal besonders gut ist. Also kostet 5 und 2 schwarz, 5-4 fliegend und hat einen Edict-Effekt. Also immer wenn der Butcher of Malakir oder eine andere eigene Kreatur stirbt, müssen die Gegner auch eine opfern. Das nervt natürlich, aber ich würde dann einfach gemäß deiner Maxim, Fritz, dass man Dinge, die sowieso schon angelegt sind im Deck, einfach ein bisschen aufbaut. Würde ich Martyrs Bond reinnehmen, was die ungleich viel gemeinere Karte ist.
Du machst den Butcher raus und Martyrs Bond rein.
Oh yeah. Ich hab mir gedacht, okay.
Das ist der jochigste Upgrade-Guide für den Precon aller Zeiten.
Der Butcher auf Malaki kotzt mich halt extrem an. Martyrs Bond ist viel schlimmer, aber das mag ich lieber. Plus, ich finde Flavor-wise passt zu diesen super gläubigen, fanatischen Vampiren eine Karte wie Martyrs Bond einfach gut. Was macht das? Das ist eine weiße Verzauberung für 4 und 2 weiß, also sogar noch eins billiger als der Butcher. Und die hat im Grunde den gleichen Effekt, aber es gilt für alle Permanents und deren Types. Also selbst wenn mir jemand den Martyrs Bond wegschießt, müssen dann alle ein Enchantment opfern. Oder, was ja in Weiß und Schwarz ganz prominent ist, wenn ich irgendwelche Treasures opfere, dann fliegen halt bei allen anderen die normalen Artefakte vom Board.
Martyrs Bond ist so eine Karte, die irgendwie dadurch, dass es mittlerweile so viele Treasures gibt, so viel krasser geworden ist nochmal, als sie war, als sie damals gedruckt wurde. Weil als sie gedruckt wurde, gab es noch kaum Treasures.
Ja, aber jetzt habe ich mal auch eine kleine Frage hier oder mal an die Audience, falls sie die Hände haben. Butcher of Malakir ist eine der Karten, die ich mit einer der überbewertetsten Karten finde überhaupt, weil sie kostet einfach viel zu viel mit ihren 7 Mana, 5-4. Und es ist einfach eine Kreatur, die einfach sauleicht weggeschossen werden kann, exiliert in den Reanimator-Strategie. Ich finde, in 90% der Spiele, wo ich tatsächlich einen resolveden Butcher of Malakir sehe, führt der zu so viel Hass und so viel, dass diese Person, die den hat, einfach nur aus dem Spiel rausgehatet hat, dass ich aktiv denke, mittlerweile Butcher of Malakir zu resolven, ist eine Negativ. Also deine Winrate geht runter, wenn du diese Karte spielst, einfach nur wegen dem ganzen Hass, den man schiebt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mit einer der wenigen bin, die diese Erfahrung gemacht habe, aber es ist halt so konstant, dass ich jetzt einfach mal so in die Publikum schaue und ich sehe halt auch schon nickende Köpfe, dass diese Karte irgendwie doch eher als ein Negativ bezeichnet wird.
Es ist halt wieder so das alte, bisschen so Sol-Ring-Turn-One-Phänomen. Es ist natürlich gut, aber du machst dich damit zum Ziel und gerade mit, also Butcher of Malak, Jochen ist nicht der einzige Mensch auf der Erde, der gerne seine Kreaturen behalten möchte, sondern das wollen noch mehr Leute. Und dementsprechend Humorlust wird halt darauf reagiert. Ja. Und er ist natürlich der schlechtere Grave Pact, so gesehen. Also er kostet mehr und er ist leichter zu removen, weil er eine Kreatur ist. Deswegen, die Bedrohungskulisse ist genauso groß, aber man kann ihn viel leichter handeln.
Ja.
Und dementsprechend ist es ein bisschen vielleicht so ein kleiner Papiertiger, wenn man so will. Aber er ist im richtigen Deck trotzdem natürlich mächtig. Genauso wie der Solring Turn 1 halt auch.
Deshalb war ja mein Upgrade, dass man, der ist ja auch nicht gut, deswegen habe ich den halt rausgenommen. Und wenn man sich schon unbeliebt macht, finde ich, sollte man sich doch lieber mit Martyrs Bond unbeliebt machen, weil dann ist man wenigstens ein viel, viel schlimmeres Ziel.
Wir können ja mal, wenn ihr wollt, oder wollen wir zu dem Deck noch was sagen, sonst würde ich sagen, wir gehen weiter. Einfach, dass wir in der Zeit bleiben.
Das Einzige, was ich noch empfehlen würde dazu, schaut mal bitte die alten Vampir-Commander wie Lysia, Sanguine Tribune rein, die eben durch Edgar Markov untergegangen sind. Die haben tatsächlich in den Decks sau viel Support bekommen, den auch Edgar selbst nicht wirklich gut nutzen kann. Also, falls ihr endlich mal losgehen wollt von Vampir-Decks sind nur schlechtere Edgar Markov-Decks, ich glaube, jetzt ist die Zeit, da mal wirklich was zu erforschen. Vor allem, denke ich, ist in Esper ein Haufen Potenzial. Ob man es jetzt mit Partnern macht oder so, ist jetzt noch offen, aber ich denke 100% ein dreifarbiges Deck mit dem Deck als Grundlage ist ohne viel Umstände möglich, vor allem wenn man sich halt mal alte Karten anschaut dazu.
Esper-Vampire sind bestimmt cool. Habe ich noch nicht so oft gesehen, tatsächlich.
Und Timothy, Bats, bitte raus, der funktioniert nicht so, wie ihr wollt. Wir mussten mehrere Mal gestern ein Spiel zurückdrehen, weil der ist einfach schlecht.
Für alle, die uns nur auf Spotify hören.
Ihr müsst ihn nicht lesen, bitte lest ihn nicht.
Okay, lest ihn nicht.
Die einfach rauswerfen, bitte.
Ich finde den ja cool. Naja.
Ich fand den lustigerweise auch cool, aber ich würde das Deck auch nicht spielen.
Also. Ja, jetzt ist er in der Vergangenheit. Wir gehen weiter zum nächsten Deck, nämlich Explorers of the Deep. Merfolk in grün und blau.
Ja, das
klassische... Oh, die Leute jubeln schon.
Das ist einfach ein ganz klassisches Simic-Deck. Mit Merfolk, also es kann eigentlich nicht klassischer werden, finde ich. Und es ist auch noch sehr klassisch Ixalan mit Hackball of the Searching Soul für 2 und Grün-Blau hat 3-3 Merfolk-Scout. Und zu Beginn des Kampfes darf jedes Merfolk, das du hast, exploren. Es muss exploren. Und immer wenn er angreift, dann darf man einfach ein Land aus der Hand aufs Schlachtfeld legen. Und wenn man das nicht macht, darf man ziehen. Also im Grunde steht da 3-mal Simic. Auf der Karte drauf, da steht Commander und dann kommt dreimal einfach Simic-Mechanik. Es ist ein cooler Commander, wie ich finde, und vor allem im Gegensatz zu den Alternativen, die noch im Deck sind, der enabled halt direkt Explore, also der sorgt dafür, dass explored wird, der lebt nicht nur davon, dass man explored. Zur Erinnerung noch, also Explore ist, man deckt die oberste Karte auf, wenn es ein Land ist, darf man sie
ziehen, glaube ich.
Sogar. Ja, und wenn es kein Land ist, kann man sie entweder in den Friedhof legen oder oben drauf lassen und man kann der Kreatur eine +1/+1 Marke geben. Also auch das ist sehr simmig. Was ich daran, also man muss da viel, damit nicht viel machen. Also es war schon, als ich das erste Mal gelesen habe, finde ich relativ offensichtlich, dass man an dem Deck nicht besonders viel verändern muss, damit es gut funktioniert. Ich habe allerdings für meine zwei Co-Hosts ein paar Upgrades rein und der erste davon wäre, dass man den Merfolk Cave Diver cuttet. Der ist nämlich einfach ganz nett, aber ich fand ihn jetzt nicht übertrieben stark.
Ich suche ihn gerade.
Hier irgendwo, da ist er.
Da. Ah ja.
Genau, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, explored, dann kriegt er +1/+0 und kann nicht geblockt werden in dem Zug. Das ist okay, aber es würde ich auch sagen, ist so eine klassische Precon-Karte. Die
mit der 2/4 kostet 2 und ein Blau.
Genau. Und mit der kann man halt ab und zu mal unerwartet relativ viel Schaden reindrücken, aber das braucht es, glaube ich, bei der Masse an Merfolk nicht. Ich hätte stattdessen für Fritz speziell den Millennium-Kalender reingenommen.
Yes, der beste.
Der, wie viel kostet der? Kostet der 1?
Kostet 1, ja.
Ein Artefakt, ja. Das sagt immer, wenn man einen Permanent enttappt, kriegt der eine Zeitmarke drauf. Man kann für 2 und den Tappen die Zeitmarken verdoppeln und wenn man 1000 oder mehr Zeitmarken drauf hat, dann verlieren alle Gegner 1000 Leben. Also dann ist die Maya-Apokalypse angebrochen. Und das funktioniert deshalb gut, weil da auch Vorel oft irgendwas...
Alklade.
Genau. Der gute Ravnica-Merfolk-Hybride, der 1 und grün-blau, 1-4 kostet, 1-4 hat er. Und man kann für einmal Simic und ihn tappen, kann man die Anzahl der Counter auf einem Artefakt, Kreatur oder Land verdoppeln. Das heißt, damit wird der Millennium-Kalender noch viel schlimmer. Aber ich finde es eigentlich witzig, dass man einfach dann zwei Karten hat, die mehr oder weniger... Im Grunde hat man dann eine Doomsday-Clock und Vorel schraubt die ganze Zeit dran rum und stellt heimlich den Kalender um, wenn niemand hinschaut.
Also was noch eine Doomsday-Clock ist, ist dieser Upgrade-Plan von dir, weil es wird einfach so kommen, dass wenn du einmal anfängst, sowas zu machen, dann wirst du auf den, du musst den Sirene dann nachgeben des Token-Decks. Du wirst dann alles Mögliche verdoppeln wollen, du wirst alle möglichen Synergien machen und dann wird einfach irgendwann Vorel zum Commander werden und dann hat man ein Deck, das einfach absurde Sachen macht. Das ist wahrscheinlich das in die Richtung, in die dieser Upgrade so ein bisschen zeigt, ne?
So, ich glaube, ich habe ein bisschen einen kontroverseren Take, was dieses Upgrade-Guide, also was diesen Upgrade-Guide angeht, weil ich habe mich wirklich gestruggelt und ich würde sagen, schrauben ein bisschen an mehr Landfall-Dingen rum, also quasi Exploration, ein Mana. Man darf ein extra Land ziehen, Land spielen pro Runde. Und es funktioniert halt gut mit den Explorer. Und dann hau rein, was du in deiner Collection hast. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der besten Decks, um einen Simic-Deck zu haben oder es einfach zu lassen. Weil ich finde, es ist sehr stark out of the box. Es hat viele Möglichkeiten. Es spielt sich einfach wie das Merfolk-Deck, was man spielen möchte. Es ist eins der, glaube ich, auch wenn es monetär nicht das Beste ist, ist es eins der rundesten Decks tatsächlich zu spielen. Eins der rundesten Out-of-the-Box-Erfahrungen. Und es ist ja mal gut, einen Deck im Arsenal zu haben, eben wenn Leute eine Precon-Runde spielen haben oder einfach mal mit Precon spielen wollen oder mit leichten Upgrades. Ich denke, es ist sehr leicht abzugraden, einfach nur, wenn man mit dem Zeug, was man aus der Collection hat, und es reicht. Ich glaube tatsächlich, wenn man dieses Deck hat, kann man das einfach auf dem Budget lassen und es ist so eine super schöne Out-of-the-Box-Erfahrung, wo ich gar nicht viel daran ändern würde tatsächlich.
Ja, das ist ein super interessanter Tipp, gerade auch für alle Leute, die uns anhören und noch nicht so lange spielen, das ist ja auch so ein bisschen die Zielgruppe, um unserer Precon-Upgrade-Folgen. Man muss auch nicht auf Teufel komm raus das Deck jetzt sofort upgraden, nachdem man sich's besorgt hat, sondern man kann das durchaus auch eine ganze Weile auf dem Level lassen, ein bisschen tunen, ein bisschen dieses Merfolk-Theme, sag ich mal, tiefer machen, stabiler machen, aber einfach ein bisschen dabei bleiben. Das heißt, wir haben jetzt einmal so den Upgrade-Guide. Jochen, ich leg das dir jetzt einfach in den Mund. Quasi Scheiß auf Murfox, wir machen hier so richtig die komplette Marken-Insanity mit Verdopplung und mit allem Möglichen. Dann haben wir so ein bisschen, wir bleiben bei Murfox und meine Richtung ist so ein bisschen zwischen euren beiden. Ich würde nämlich, weil ich die Explore-Mechanik tatsächlich wirklich gerne mag, also da stimme ich dir auch zu, ich würde die einfach noch ein bisschen versuchen stärker zu machen, weil der Commander ist total interessant, also er ist ein Murfolk Tribal Commander, aber er ist ja genauso auch ein Explore Tribal Commander und wenn er wirklich jeden einzelnen Murfolk in jedem Upkeep exploren lässt, dann ist das ziemlich viel Explore. Und was ich so mag an Explore als Mechanik, ist, dass es sich so schön anfühlt, das zu machen. Also es passiert irgendwie immer was, du hast diesen kleinen Überraschungseffekt, was ist oben auf der Bibliothek, ja, und je nachdem, was oben ist, sind es unterschiedliche Sachen, die passieren. Das finde ich macht Spaß. Und deswegen würde ich tatsächlich, wenn ich das Deck upgraden würde, ganz stark weiter in diese Explore-Richtung gehen und deswegen den irgendwie banalen Murfolk wie den Coral Helm Commander raustun. Der ist einfach, der levelt sich halt auf und macht irgendwann 1+1+1, aber hat mit Explore nichts zu tun. Deswegen wird der gecuttet und reinkommt dann der erste Nicht-Murfolk in dem Deck wäre das, weil das, der zweite nach Evolution Sage, der Wild Growth Walker, das ist aus dem Original Ixalan, 1-3 für 1 und ein Grün, irgendein Elementar, glaube ich, und der sagt, immer wenn du explorst, kriegt er eine +1/+1 Marke und du bekommst 3 Leben. Und das ist einfach für 2 Mana Life Gain im Overdrive in diesem Deck, weil man muss sich das ja wirklich so klar machen, dass man mit Hackball wahrscheinlich, solange der liegt, jede Runde 4-5 Mal explored. Das heißt, es sind einfach mal 15 Leben, die du da wahrscheinlich pro Runde bekommen kannst mit dem für 2 Mana. Und das ist dann einfach so der typische neue Add in das Deck, den ich einführen würde, um eben dieses Explore-Thema wirklich an sein Limit zu bringen. Und ich glaube, dann kann es auch ein sehr, sehr witziges Deck werden.
Ich finde es auch ganz lustig mit dem ganzen Explore-Zeug, dass die eine Karte, die ich empfohlen habe, Exploration ist. Die nicht mal was mit Explore zu tun hat, aber gut damit funktioniert.
Also wäre fast ein Flavor-Include.
Ich finde aber, wenn man das so macht, wie du jetzt gesagt hast, dann kann man ja auch selber leichter an die 1000 Leben rankommen, die man den anderen Leuten wegbombt mit dem Millennium-Keller.
Ja, dann passt wieder. So fügt sich der Kreis. Am Ende macht alles Sinn.
Ja, und vielleicht hat ja jemand schon den Millennium-Kalender überlebt tatsächlich hier.
Ups.
Na, einer hat einen Resolve zumindest.
Ich hätte noch sonst, ich würde einfach meinem Weg folgen und nochmal einen Murfolk rausschmeißen. Den Sage of Fables, der Card Draw hat auf Wizards und es gibt zwar viele Murfolks, die Wizards sind, aber hau einfach ab.
Ja, ich finde immer so, diese Karten, die nerven mich deswegen in Tribal Decks, weil sie so ästhetisch komisch sind. Es ist nicht dein, also du hast zwar eine große Überlappung zwischen Murfolks und Wizards, aber es ist eben nicht dein Tribe, mit dem du eigentlich rocken möchtest. Und deswegen, wenn es nicht so ein Omni-Tribal-Deck ist, wo du mit Shapeshiftern und Changelings und sowas machst, bin ich auch immer jemand, der sowas tendenziell nicht drin haben will.
Der ist ja sogar eigentlich auch, es ist auch eine sehr gute Karte, selbst wenn man jetzt keine Merfolk spielt, weil man kann immerhin noch für 2 und eine +1/+1 Marke eine Karte ziehen. Aber ich habe jetzt, ich habe es ja angekündigt, für Fritz hatte ich schon das Upgrade, jetzt kommt das für Freddy. Nämlich, nachdem der Sage of Fables rausgeflogen ist, kommt an seine Stelle der Elusive Otter.
Yeah.
Eine 1-1 blaue Kreatur für ein Blau und hat aber ein grünes Adventure drauf für X und Grün. Sorcery. Grove's Bounty würde auch gut zu Piraten wieder passen. Und man darf einfach +1/+1 Marken auf einer beliebigen Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert, verteilen. Das Deck hat ja nicht nur Explorer und wie gesagt, das hat Simic. Das heißt, es ist auch ganz viel +1/+1 Marken, Shenanigans in dem Deck. Das kann einem also auf jeden Fall was bringen. Und der Otter selber hat noch Prowess, also wenn man Non-Creatures spielt, wird er stärker und er kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die kleiner sind als er selber. Ich würde den tatsächlich nur für die Marken eigentlich spielen und in einem Spiel mit Freddy darauf hoffen, dass er mich als letztes tötet, weil ich den Elusive Otter auf dem Feld habe. Das wäre meine einzige Hoffnung, die durch dieses Upgrade hervorgerufen wird. Und es ist trotzdem einfach eine schöne Karte. Und du hast ja schon gesagt, Fritz, ich bin mehr so, ich gehe dann auf Marken und nicht unbedingt auf nur Merfolk. Deswegen fand ich den ganz witzig und er hat ein geiles Artwork.
Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter zum letzten Deck, oder? Oder haben wir zum Merfolk-Deck noch irgendwas
zu sagen? Ich habe noch eine Sache, die ich richtig cool finde, die man gut austauschen kann. Da drin ist Commit to Memory, dieser Counterspell für 3 und ein Blau. Man kann einen Zauberspruch oben auf die, also als zweites in die Bibliothek zurücklegen und als Sorcery Aftermath mischen dann einfach alle ihre Friedhöfe nochmal in die Bibliothek. Das Ding ist, das Aftermath ist relativ langsam, eben weil Sorcery, und für einen Counterspell ist es mir zu teuer. Deswegen hätte ich jetzt einfach Change of Plans da reingepackt und Change of Plans aus Streets of New Capenna kostet X, 1 und ein Blau, ist ein Instant und jede von X Kreaturen, die du kontrollierst, connive, also führt connive durch. Das heißt, man schaut sich auch, man zieht eine Karte und dann darf man eine Karte abwerfen. Wenn das eine Non-Land-Karte ist, darf man einen +1/+1 Marker drauflegen. Das wäre schon ganz nett eigentlich, wenn man nur auf Marken geht, aber man kann dann auch entscheiden, dass eine beliebige Anzahl dieser Kreaturen ausfaced. Das heißt, man kann damit, wenn man den Boardwipe nicht countern möchte, kann man einfach allen Kreaturen sagen, ja, okay, meine sind halt nicht da. Und dann wird aus einem Boardwipe, der vielleicht jemandem geholfen hätte, eine ganz fiese Falle, weil die Merfolks kommen dann einfach wieder und werden weiter das machen, was sie tun, nämlich mit ihren Flossen Leute verdreschen.
Finde ich jetzt aber tatsächlich interessant, weil genau wenn man solche Karten reinpackt, würde ich das Commit to Memory drin lassen, weil du kannst es wegexploren im Friedhof und du kannst es abwerfen und dann hast du halt irgendwann diesen Backup-Plan nach dem Boardwipe, nach dem, was passiert ist. Oder wenn jemand sich versucht, den Combo zusammen zu tutoren oder so. Dann ist ja auch manchmal so ein Wheel-Effekt ganz nice. Also ich weiß nicht, also ich würde genau in die entgegengesetzte Richtung gehen und so ein paar mehr aus diesen Explore-Dingen, die ich im Friedhof haben möchte, tatsächlich reintun.
Ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen, außer dass ich immer noch über diese ganze Otter-Sache von dir schockiert bin, dass du versuchst auf so billigste Art und Weise das Wohlwollen von den Powers That Be zu erregen. Aber
man muss überleben, das ist das Einzige, was zählt.
Ganz allgemein gesprochen stimme ich dir zu, dass es gerade in blauen Decks cool sein kann, obwohl man die ganzen Counterspells hat, 1-2 Optionen drin zu haben, mit denen man bei einem Boardwipe ihn gar nicht countern möchte, sondern ihn einfach umgehen will. Und da hat irgendwie Blau, eigentlich Weiß natürlich noch ein bisschen mehr, aber auch Grün, also da gibt es ein paar Sachen, also auch, dass von einem selber alles unzerstörbar wird, das manchmal, finde ich, eine viel, viel coolere Variante als der Counterspell in Blau, die man manchmal so ein bisschen vergisst, weil man halt so gewohnt ist, finde ich, dass man auf Counterspells setzt als Boardwipe Protection. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Einfach, damit wir hier rechtzeitig bis zum Draft nachher durch sind. Zum allerletzten Deck, das Dino-Deck. Und auch da wieder alle Leute, die regelmäßig den Commander Kompass hören, werden nicht überrascht sein, dass ich das vorstelle, denn ich bin ja hier der Resident Timmy im Haus. Naya auch lustigerweise eine meiner absoluten Lieblings-3-Farben-Kombinationen und traurigerweise genau auch diejenige, wo ich ganz lange kein aktives Deck mehr habe, seit Tamanoa-Zeiten. Der Commander in diesem Dino-Deck hat 4-4, heißt Pantlasa Sun Favored, kostet 2 Rot, Grün und Weiß. Und wenn Pantlasa oder ein anderer Dinosaurier ins Spiel kommt unter deiner Kontrolle, dann darfst du Discover X machen. Und X ist die Verteidigung dieser Kreatur, die Toughness. Also Discover bedeutet, du deckst so lange von oben von deiner Bibliothek auf, bis du einen Spell findest, der X oder weniger kostet. Den darfst du dann casten. Und dann hat Pantlasa leider noch so ein bisschen den traurigen Zusatz Do this only once each turn, was ich immer so... das ist so, mittlerweile sind ganz viele Karten so und ich finde, es macht auch Sinn, dass das so ist, dass da nicht irgendwie extrem gechained wird, aber es macht mich trotzdem ein bisschen traurig. Dahinter steckt dann ein relativ, ja, ich würde mal sagen, generisches Dino-Deck. Das ist jetzt nicht im schlechten Sinne gemeint, sondern einfach, man weiß, was man kriegt. Man kriegt fette Dinosaurier, man greift mit denen an, man haut Leuten ins Gesicht nebenbei discovert man halt einfach noch mehr fette Dinosaurier aus der Bibliothek ins Spiel. Und das finde ich alles schön und gut. Ich finde aber, dass Dinosaurier eigentlich eine der lustigsten Mechaniken mitgebracht haben, damals im Original Ixalan Block, und das war Enrage. Ich fand die extrem spaßig und extrem interessant zum Drumherum bauen, und es ist sehr traurig, dass in diesem Deck eigentlich gar kein Saurier mit Enrage drin ist. Aber es ist was drin, um das so ein bisschen zu retten, und zwar ein sekundärer Commander, den ich sofort an die Spitze dieses Decks setzen würde, nämlich weiter Trainer Prodigy. 1-5 kostet einfach nur Rot, Grün und Weiß, hat Eile, und für 2 und Grün und Tappen dürfen 2 Kreaturen kämpfen, und wenn du beide kontrollierst, kostet diese Fähigkeit 2 weniger zum Aktivieren, 2 farblose Mana. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, wenn ihr Schaden zugefügt wird und das eine Triggered Ability auslöst, dann wird das verdoppelt. Also schon wieder zum zweiten Mal heute bin ich Fan von was verdoppelt. Aber bei Enrage, ich finde, das ist auch eine Fähigkeit oder eine Strategie, die so ein bisschen Unterstützung auch vertragen kann. Es gibt 1-2 Sachen in dem Deck drin, wie der Tempel Altisaur, die gut interagieren mit Enrage als Mechanik. Also der verringert immer allen Schaden, den Dinosaurier bekommen, auf einen Schaden. Das heißt, es kommt noch Schaden durch, aber du kannst Damage-basierte Boardwipes spielen, ohne dass du dir um deine Dinos Sorgen machen musst. Ja, und im Endeffekt, wie ich das Deck ändern würde, wäre einfach eine Menge Dinos, die... jetzt nicht komplett Enrage machen und vielleicht nicht so unfassbar außergewöhnliche Dinge tun, rauszumachen und dafür einfach mehr Enrage-Dinos reinzumachen. Ich habe übrigens gelogen, das ist ein Enrage-Dino drin, der Bellowing Aegisaur.
Ranging Raptors ist noch drin und...
Es sind tatsächlich sehr wenige. Genau, es mögen 1-2 sein, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Und das wäre auf jeden Fall die Richtung, in die ich dieses Deck upgraden würde, einfach weil ich Enrage cool finde. Und weil ich schade finde, so einen coolen Secondary Commander zu haben und dann keinen Rage-Deck rumzubauen.
Ich bin tatsächlich nach gestern verlockt, mir Pantlasa zu bauen. Was ich auch nicht gedacht habe, als ich die gespielt habe. Denn die Discover-Mechanik, dass die sich um Toughness kümmert, zum Cascaden quasi, also so viel deckt man auf und dann spielt man was gleich oder geringer der Mana-Kosten von den Discover ist, hat sich ziemlich gut angefühlt tatsächlich. Und ich habe halt von meinem Bruder ein paar Tipps mitbekommen, weil der hat sehr lange Gishath gespielt. Und das erste ist, ja, raus mit den Menschen, all heil den Dinos. So, die Dinos sind absolut, ist sehr ähnlich an den Yu-Gi-Oh! Archetypen angelehnt, wo sie sich gegenseitig sehr stark unterstützen. Die sind ein bisschen ein Design, das ja auch erst wirklich mit Ixalan aufgekommen ist, und vorher waren es ja sehr viele Lizards oder ganz komische Archetypen, die später zu Dinos wurden. Und so wollen sie tatsächlich auch spielen in vielerlei Hinsicht, und die Menschen, die die unterstützen sollen, also sowas wie den Oztek, der ist 1 und ein Selesnya, ist ein Mana-Dork, its tokens here, Das ist einfach so ein kleiner Mana-Dork, der ein Mensch ist, aber der verwässert es, weil man kann ihn mit den ganzen Tribal-Synergien nicht raushauen, er funktioniert nicht mit den eigenen Dino-Synergien. Diese ganzen Menschen, die versuchen, den Dinos irgendwie da was zu unterstützen, machen eigentlich nichts. Und gleichzeitig dafür reinkommt sowas wie Gishoth. 8 oder 7 Mana für den 7 irgendwas Haste, 7-6 Haste Trampler, und wenn er Schaden macht, dann deckt man so viele Karten auf und darf dann davon alle Dinos casten. So, macht einfach mehr Hits, spielt Lotto mit mehr Tickets, macht euer Glücksspiel, wir spielen eh Magic. Also, geht rein und embraced einfach das Dino-Dasein und raus mit diesen Menschen, die haben dann nichts auf Ixalan zu suchen. Was wollen die den Dinos sagen? Hallo? Die können ja nicht mal reden miteinander.
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, nee, aber ich stimme dir zu, dass das ist oft so ein bisschen was man, glaube ich, sehr schnell merkt, wenn man sich sein erstes Precon-Tribal-Deck kauft. Es gibt ja mittlerweile, es gab ja einige, dann merkt man bald nach dem Spielen so, irgendwie ist es immer so ein bisschen, wenn ich mein Top-Deck ziehe und es ist kein Dinosaurier, sondern irgendeine andere Kreatur, dann bin ich immer sad. Und der Grund, warum man immer sad ist, ist, dass man weiß, dass es einfach besser gewesen wäre, jetzt einen Dino zu ziehen. Und man kann diesen Moment vermeiden, indem man einfach möglichst wenig oder keine Dinos spielt, es sei denn, also keine Nicht-Dinos spielt, es sei denn, sie machen irgendwas richtig, richtig Krasses in dem Deck.
Ich habe eine Karte, die einen auch sad machen wird, aber dann ist man ein bisschen glücklich. Das so Leid und Freud sind sehr nah beieinander bei meinem Upgrade. Ich habe gesehen, dass der Cherished Hatchling nicht drin ist. Ich würde auch einen Menschen dafür rausnehmen, nämlich diesen Ixalis Lorekeeper, der macht irgendwie nur Mana für Dinosaurier oder Fähigkeiten von Dinosauriern. Ja, braucht kein Mensch.
Braucht kein Dino.
Exakt, kein Dinosaurier braucht den. Was Dinosaurier aber brauchen, das dürfte dir gefallen, Fritz, ist nämlich ein Baby-Brachiosaurus auf der Karte. Beim Cherished Hatchling ist für 1 und ein Grün, hat 2/1, ist auch ein Dinosaurier. Und wenn dieses Brachiosaurus-Baby stirbt, dann darf man in diesem Zug Dinosaurier spielen, als ob sie Flash hätten. Und immer wenn man in diesem Zug einen Dinosaurier-Spell castet, dann bekommt der, wenn die Kreatur das Schlachtfeld betritt, dann darf man es gegen eine andere Kreatur kämpfen lassen, den neuen Dinosaurier. Das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich vorher bei den Board Vibes gesagt habe. Das ist halt so eine Sache, okay, Board Vibe mich bitte, dann bringe ich mindestens einen fetten Dino nochmal raus, wenn nicht mehr. Ich meine, es sind Farben für viel Mana. Und fress dir alles weg, wo du gedacht hast, dass jetzt ein schöner einseitiger Board Vibe kommt. Plus, man muss schon ganz schön gemein sein, um den Cherished Hatchling niederzustrecken. Und insgeheim wünsche ich mir, dass der dann den Fatal Blow gegen jemanden führen kann.
Es ist, genau, ey, es ist wieder genau dieselbe Strategie wie mit diesem Otter. Es ist irgendwie so ein neues Ding, dass du einfach süße Kreaturen spielst in Decks und dann einfach so auf dieses Babyschema setzt, dass Leute dich dann in Ruhe lassen.
Menschen greifen nicht gern so Babykarten an, weil die natürlich süß sind. Man muss sich immer rechtfertigen. Und wieso das nicht mal umdrehen? Wieso nicht die Waffe des Feindes verwenden, um ihn zu besiegen?
Außerdem, wie fies ist denn das, Jochen, dass du eine Karte empfiehlst, die in beiden unseren Decks Sinn macht? Wo sollen wir jetzt streiten darüber? Hallo?
Die macht ja in allen unseren Decks Sinn, aber es ist wirklich, also das, was mich am meisten aufregt, Jochen, gerade an dem, was du sagst, dass ich glaube, es funktioniert halt wirklich. Also ich glaube, dass natürlich es wirklich so ist, dass Leute, selbst die sich für die rationalsten und aufgeklärtesten und pragmatischsten Magic-Spieler aller Zeiten halten, auch auf irgendeinem subtilen Level dann irgendwie so reinfallen auf das evolutionäre, auf die evolutionäre Programmierung, dass man Dinge mit großen Augen und großen Köpfen irgendwie süß findet und sie nicht hauen will.
Und wenn das nur ist, dass du dann sagst, willst du wirklich dieses Brachiosaurus-Baby töten, und die Person überlegt nur 2 Sekunden länger und sieht dann vielleicht was anderes da liegen und macht das dann kaputt. Es funktioniert. Auch
keine Gnade für Dinosaurier-Babys.
Haben wir noch andere Upgrades zu dem letzten Deck, die ihr machen wollt? Oder sind wir so ein bisschen am Ende? Einfach vielleicht nochmal für alle, die Lust haben. Habt ihr denn noch Upgrades, die ihr empfehlen wollt? Ihr dürft jetzt, wir hatten eigentlich die ganze Zeit schon fragen können, aber ansonsten freuen wir uns natürlich, dass wir heute mit euch hier eine Live-Podcast-Folge machen konnten vom Commander Kompass. Einfach nochmal, um zusammenzufassen, für alle Leute da draußen, die auch jetzt nicht dabei sind, wir sind hier auf der CommandCon Fürth gewesen und merkt euch jetzt schon mal das vor. Das gibt es nämlich nächstes Jahr wieder. Und wir werden das entsprechend auch auf unseren Social-Media-Kanälen dann ankündigen. Holt euch da die Tickets, wenn ihr es dieses Jahr nicht geschafft habt. Es ist eins der coolsten Magic-Events, auf dem ich persönlich jemals gewesen bin. Einfach sehr, sehr nette Leute, super, super organisiert. Vielen, vielen Dank an der Stelle einfach nochmal auch an die Leute, die das organisieren. Auch gerne, jetzt nutze ich das, dass wir hier Mikrofone haben und uns niemand reinfahren kann. Einfach gerne mal einen Applaus für die Leute, die das organisiert haben hier. Das ist wirklich geil. Und wenn ihr jetzt nach dieser furiosen Live-Podcast-Folge Bock habt, uns zu abonnieren und ihr das noch nicht gemacht habt, dann findet ihr uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt, von Spotify bis Apple Podcasts. Der Commander Kompass, lasst gerne ein Like und ein Follow da und auch ihr da draußen, wenn ihr uns auf YouTube anguckt, dann macht doch gerne einen Kommentar unten hin, was ihr upgraden würdet, was ihr rauswerfen würdet aus diesen Decks und was eure Meinung zu Jochens Babyface-Strategie ist. Und das könnt ihr natürlich auch bei unserem Discord machen. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder eine Boxing-Liga.
Wir haben wieder eine Boxing-Liga und das möchte ich jetzt auch mal ankündigen. Das ist eine Art Limited-Format, die wir online spielen mit Spelltable. Bei der man halt eine gewisse Anzahl an Booster braucht oder halt eine Box und man öffnet, je nachdem, welche Woche es ist, entweder halt ein paar Booster und baut sich daraus tatsächlich ein Limited Deck. Wichtig ist, wir fangen meistens mit 15 Draft-Boostern oder 12 Set-Boostern an, je nachdem, welche man hat. Es ist jedes standardlegale Set tatsächlich vertreten. Und die Singleton-Regel wird erst in der letzten Woche aufgehoben. Und das Interessante daran ist, es gibt viele Sonderregelungen und einfach, es ist ein sehr schönes Format, um mehr aus seinen Karten zu machen. Weil wir als Commander-Spieler fangen ja oft an, Commons erste Mal irgendwo im Müll zu kippen. Aber tatsächlich ist es eben, was wichtig ist und man kann super tolle, einzigartige Strategien machen. Zum Beispiel ist es erlaubt, jeden Monocolored Commander mit einer zweiten Farbe zu partnern. Im Limited-Format davon. Und ja, es ist jedes Mal ein Haufen Gaudi tatsächlich, wenn man online spielen möchte, wenn man die Möglichkeiten hat, weil fast jeder hat die Möglichkeiten tatsächlich mit einer Handykamera, die man sich irgendwie anmachen kann. Und bringt einfach mal mehr aus euren Boostern raus. So haben wir es gestartet und es ist für manche Leute tatsächlich ein Riesen-Highlight im Jahr, wenn eine Boxing League richtig gut ist. Also ich meine, für mich war March of the Machine dieses Jahr eins der spaßigsten Momente, die ich in Commander, hat zu manchen der spaßigsten Spiele, die ich je in Commander hatte, geführt. Und es wäre halt nie möglich gewesen, ohne eben diese Limited-Restriktionen, die da gespielt sind. Außerdem könnt ihr damit auch mal was Neues testen, was ihr noch nie gemacht habt und spielt nach euren Pool.
Also wenn euch das interessiert, der Flo, unser Nerds-Flo, der auch in unserer Community sehr aktiv ist, auch hier da einfach anquatschen, wenn ihr mehr Fragen dazu habt. Ansonsten vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Auch vielen Dank natürlich da draußen. Und haben wir das jetzt erwähnt, dass das unsere 153. Folge war?
Ganz am Anfang. Okay, wir machen dieses Zeug schon seit 3 Jahren und wir haben seit 3 Folgen verpennt zu erwähnen.
Ja, wir haben nach der 150. Folge, die letzten 3 Folgen haben wir immer gemerkt, dass wir gar nicht das mal gefeiert haben, dass wir auf der 150. Folge waren. Das ist einfach was, wo ja, es irgendwie einfach immer wieder Bock macht. Das heißt, vielen, vielen Dank auch an alle da draußen, die uns die Treue halten. Und bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche.
Danke euch fürs Zuhören.
Ciao.